Hallo zu Versicherung 360 Insights, dem kurzen Podcast-Format der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und hier sprechen wir bei Podcast Versicherung 360 Insights mit Fachleuten aus der Branche über aktuelle Themen aus der Praxis. Und in dieser Folge geht es um das Thema Resilienz und auch um Prävention. Und darüber spreche ich mit Dr. Martin Kreuz. Er ist Bereichsleiter Firmenkunden bei der Provinzial. Und damit sage ich erstmal Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, Martin, wir beide sind ja hier bei der Sustainable Insurance Convention in Leipzig, zeichnen diese Folge auf. Du bist Teilnehmer bei der Convention, aber auch Teilnehmer der einer Podiumsdiskussion mit dem langen Titel Resilient in die Zukunft, Prävention als zentrales Element zur Anpassung an den Klimawandel. Und du gibst ja erstmal noch einen kleinen Impuls und dein Motto dafür ist Build Better Before. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
Normalerweise ist es ja bei so Veranstaltungen ganz pfiffig, die so lange komplexe Titel haben, auch mal was Kurzes, Knackiges anzubieten. Und der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat ja ein Kompendium herausgegeben, Build Back Better, um ein Signal zu setzen, was wollen wir tun als Versicherungswirtschaft, wenn es zu massiven Zerstörungen in Gebäuden gekommen ist. Und ich habe gedacht, das ein bisschen abzuwandeln, kommt genau auf den Punkt, auf dem wir Bewusstsein schärfen wollen, nämlich auf das Vorher abstellen, damit das Nachher bewusster wird. Und das ist, glaube ich, eine wirklich herausfordernde Geschichte, Menschen mit etwas zu konfrontieren, an das sie eigentlich nicht denken wollen, wenn sie in ein schönes Grundstück, ein schönes Haus haben und sagen, hier ist doch alles primig und idyllisch und wunderbar. Und dann daran zu denken, dass es auch mal schlechtes Wetter gibt und dass möglicherweise selbst ein kleiner Bachlauf dann reißende Kräfte entwickeln kann oder halt eben auch in Kombination mit Starkregen das gesamte Grundstück unter Wasser gesetzt wird und damit das Haus möglicherweise Schaden nimmt. Und deswegen habe ich gedacht, wähle ich mal diese kleine Variante, um einen lebendigen Impuls zu geben und Komplexität zu reduzieren.
Ich glaube, als du gerade erzählt hast, ich hatte direkt die Bilder aus dem Ahrtal vor Augen, glaube ich. Das war ja nun das mit eindrücklichste Ereignis aus den letzten Jahren, was so Unwetterereignisse anging, wo aus dem kleinen Bachlauf ein reißender Fluss wurde und wo die Leute, glaube ich, heute noch damit zu tun haben, das wieder aufzubauen in ihre Region. Um jetzt aber gleich mal richtig groß einzusteigen in das Thema Prävention. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Hebel, um das effektiv zu machen, das Thema Prävention? Also würdest du sagen, ist es eher was Technologisches, ist es was Organisatorisches oder sogar vielleicht politisch?
Es ist natürlich der Mix von den verschiedenen Komponenten. Genauso wie ich mit einer Fachrichtung, mit einer Ingenieurwissenschaft nicht beherrschbar Hochwasserschutz und Starkregenschutz betreiben kann, brauche ich das Zusammenspiel von vielen, vielen Menschen, die sich gut auskennen und sich mit diesen Phänomenen beschäftigt haben. Du hast gerade das Ahrtal als Synonym angesprochen. Das ist ja für uns in der Bundesrepublik so ein bisschen wie die Sturmflut 1962 in Hamburg. Und zwar deswegen auch so im Bewusstsein der Menschen, weil es so viele Todesopfer gegeben hat, weil so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Die Sachschäden sind immer die eine Sache. Natürlich ist das wichtig, dass wir als Versicherer dort Absicherung vom Katastrophenrisiko schaffen. Aber der Schutz von Menschenleben steht vor allem. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns brutal vor Augen geführt worden ist 2021 bei einer Wetterlage, die ja gar nicht so kleinteilig war, wie sie auf den ersten Blick schien. Denn wenn man schaut, dass dieses Tiefdruckgebiet ja längere Zeit über dem Sauerland zugebracht hat und an der Volme und an der Lenne zum Beispiel für schon auch gravierende Schäden gesorgt hat, dann ist es aber schnell genug weitergezogen, um die ganz größeren Katastrophen zu verhindern. Und dann hat letztlich die Konstellation im Ahrtal, aber eben auch an der Erft dafür gesorgt, dass leider sehr, sehr viele Menschen gestorben sind und auch verletzt wurden. Und nur wenn im Zusammenspiel einer vorherigen Bewusstseinswerdung für Prävention dort die Sensibilität geschaffen wird, Gefahr rechtzeitig zu erkennen und dann auch zu reagieren, dann hat man eine Chance, dass man aus einem solchen Unglück zumindest mit weniger Verlusten an Menschenleben herauskommt. Die Zerstörung wird man abmildern können, aber man wird sie nicht verhindern können, wenn die Naturgewalten unterwegs sind.
Mhm. Ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, auch durchaus politische Verantwortung, wurde auch im Ahrtal ja lange diskutiert und viel diskutiert, wer wie wann informiert wurde, auch wie die Bevölkerung informiert wurde. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Aber aktuell hat es ja die Bundesregierung auch wieder in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen, zumindest, es ist ja ein Koalitionsvertrag, das ist eine Absichtserklärung, ja, eine Elementarschadenversicherung verpflichtend einzuführen, ne, inklusive staatlicher Rückversicherung und auch einer Opt-out-Option. Würdest du sagen, ist so eine Pflichtversicherung denn der richtige Weg zu mehr Resilienz? Oder würdest du sagen, es braucht schon andere Instrumente, um Prävention und auch Eigenverantwortung zu stärken?
Eine Pflichtversicherung ist, wenn ich eine Betriebsgefahr habe, wie beispielsweise bei dem Betreiben eines Kraftfahrzeuges, auf jeden Fall das richtige Instrument, um Verantwortung auch gegenüber Dritten zu untermauern. Bei einem statischen Gebäude sehe ich das ein Stück weit anders. Am Ende des Tages hat der Eigentümer die Pflicht, alles zu tun, dass das Gebäude und auch seine Bewohner so sicher wie möglich sind. Und mit einer reinen monetären Absicherung des Risikos ist es dann nicht getan. Da muss ich die gesamte Strecke denken. Und das ist ja auch eine Position, die der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft und die meisten unserer Mitgliedsunternehmen, 130 Sachversicherer gibt es in Deutschland, schon seit längerer Zeit einnehmen, dass wir sagen, wir können diese Absicherung schon darstellen, und zwar auf dem Erst- und Rückversicherungsmarkt, aber ohne ein Bewusstsein in den Kommunen, in den Ländern und auf Bundesebene in Verbindung mit vernünftigen Bauvorschriften und Bauvorgaben, mit einer Sensibilisierung, welche Gebäude besonders gefährdet sind und was man schutzwürdig tun kann, um beispielsweise Retentionsflächen zu schaffen, wird man diesem Problem nicht Herr werden. Und mit einer Verordnung einer Pflichtversicherung, das ist so ein bisschen wie Strafarbeit oder Klassenarbeit, ja, das ist alleine nicht der Hebel. Ich bin ein absoluter Freund davon, dass in jede Beratung zu einer Wohngebäudeversicherung, auch zu einer Inhaltsversicherung, egal ob jetzt beim Privatkunden, und übrigens nur für die greift es, Gewerbetreibende sind auch betroffen, Industriekunden sind auch betroffen, Kommunen sind betroffen, ja, dass in diesem Falle auf jeden Fall das ein Thema sein muss, losgelöst vom Verbraucher, vom Endverbraucher. Der muss es auf dem Zettel haben, der muss die Möglichkeit haben. Und dann darf er nach meiner Überzeugung aber auch die Freiheit haben zu sagen, ich sehe das für mich nicht als potenzielles Risiko. Es gibt Konstellationen, wo das vielleicht auch deutlich vermindert der Fall ist als woanders. Und dann dürfte er auch Nein sagen. Das ist das, was hinter dieser Opt-out-Variante ja normalerweise gepackt wird.
Und du hast gerade schon die Länder und Kommunen angesprochen, weil das ist ja oft auch ein Gegenargument gegen eine Pflichtversicherung, zu sagen, ja, solange in Überschwemmungsgebieten gebaut wird, solange da überhaupt noch Baugenehmigungen erteilt werden in Gebieten, wo absehbar ist, dass da vielleicht was passieren könnte, und die Klimalage sieht ja so aus, als könnte das öfter passieren, dass das sozusagen ja auch immer noch ein Hebel ist, die Länder und Kommunen haben. Und deswegen hier nochmal die Frage an der Stelle: Glaubst du, die Länder und Kommunen gehen an der Stelle schon richtig mit dem Thema um und haben das richtig auf dem Zettel? Weil, wie du richtig sagst, man kann das natürlich versichern, möglicherweise vielleicht dann auch zu höheren Kosten. Aber die Versicherer sagen natürlich auch irgendwann, also das möchte ich dann vielleicht nicht versichern. Oder das geht halt nicht mehr. Oder nur zu horrenden Kosten.
Wir sind wieder ein wenig beim Build Better Before. Wenn ich Vorsorge betreibe und wenn ich Prävention betreibe, wenn ich beispielsweise meine Kellerschächte erhöhe, wenn ich druckdichte Fenster einbaue, wenn ich bereit bin zu sagen, naja, vielleicht gibt es hier ein Abschotten der Türen, überall da, wo Wasser reinkommen kann, tue ich etwas, dann ist das für eine konventionelle Bedrohungslage immer ein schadenmindernder Effekt, der dadurch entsteht. Und das ist eine Investitionsentscheidung, die Eigentümer fällen müssen für sich. In der Vorausschau kann ich damit im Nachgang verhindern, was ich mir vielleicht jetzt gar nicht vorstellen möchte. Und das Gleiche an Denke brauche ich natürlich, wenn ich großräumiger denke, wenn ich mich von dem einzelnen Grundstück löse, wenn ich überlege, wie sind die Fließrichtungen im Fall des Falles. Wer ist besonders in Mitleidenschaft gezogen? Möglicherweise werden durch individuelle Schutzmaßnahmen jemand anderes sehr viel stärker in Mitleidenschaft gezogen, als das vorher der Fall war. Auch das muss ich im Blick haben. Und damit sieht man schon, es baut so ein Stück weit aufeinander auf. Das heißt, ich brauche die größere Perspektive der Kommune, der Gemeinden und am Ende auch der kreisfreien Städte und der Länder, um in auch überregionale Konzepte zu investieren. Denn nur so kann ich bei größeren Gewässern und bei 15 Mittelgebirgen haben wir eine Menge zu tun in der Bundesrepublik. Es gibt ja nicht nur das eine Ahrtal. Wir haben ja inzwischen modelliert, was auch in 15 anderen Tälern passieren kann. Dann habe ich einen Blick dafür, wie ich mich wappnen kann. Und das ist dann sehr viel Fleißarbeit, das ist Investitionsbereitschaft. Und dann sind genau die Komponenten, die du gerade kursorisch erfragt hast, gefragt, nämlich das Ineinandergreifen und das Zusammenspiel von Hochwasser- und Starkregenmaßnahmen.
Und glaubst du auch, aktuell wird da schon genug getan? Das auf dem Schirm zu haben, ist ja das eine, aber tut man tatsächlich auch was? War das Ahrtal dann so der Knackpunkt, um zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt kümmern, wir müssen uns die Flächen angucken, die wir bebaut haben, wo wir Bauland ausschreiben und bebauen wollen? Oder sagst du, da ist noch Luft nach oben?
Also es ist definitiv noch Luft nach oben. Andererseits muss man ja Realist bleiben. Das ist genauso wie bei Investitionen in die Infrastruktur. Wenn ich das kontinuierlich mache und wenn ich das laufend mache, dann habe ich nicht einen solchen Investitionsschau, wie wir das jetzt beispielsweise gerade bei vielen Bundesautobahnen und Fernstraßen und bei vielen Brückenbauwerken haben. Und der Effekt, den wir im Ahrtal gesehen haben, ist ja ein besonderer. Wir haben im Unterschied zu den Hochwassern davor eine Situation gehabt, in dem die 30 Brücken nacheinander eigentlich kurzzeitig zu dämmen wurden, weil sich dort alles Mögliche an mitgerissenen Baumstämmen, Fahrzeugen, Schutt, Geröll gesammelt hat. Dann haben wir diese Verklausungseffekte gehabt und irgendwann ist das ruckartig weggerissen worden. Und damit habe ich sozusagen einen rasanten Anstieg des Pegels gehabt. Das ist auch für die hochwassererfahrenen Menschen an der A ein Thema gewesen. Denn das haben sie zum Beispiel beim 2016er Hochwasser zum Glück nicht erleben und erleiden müssen. Dazu kommt, dass es nachts war. Die Stromversorgung ist zum Teil zusammengebrochen. Ein Drittel aller Unterverteilungsstationen waren nicht mehr in Betrieb. Und auch die gesamte Infrastruktur der Hilfskräfte ist ja abhängig zum Teil von diesen Funknetzen gewesen. Also da sind ganz viele Dinge, die ich lernen konnte, leider aus dieser Katastrophe, wo ich kein großer Freund davon bin, hinterher alles besser zu wissen. Denn ein paar dieser Dinge waren nach meiner Einschätzung nicht modelliert, in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar. Und da hält die Natur leider immer noch Überraschungen für uns parat. Wir können nur bestmöglich versuchen, uns darauf vorzubereiten. Das ist wie bei einem Wettkampf im Sport. Wenn man gut vorbereitet ist, hat man auch die besseren Möglichkeiten, ein gutes Wettkampfergebnis abzuliefern. Und so würde ich die Aufgabe der Länder und auch der Kommunen sehen, an dem genannten Beispiel.
Das Thema ist spannend. Wir könnten, glaube ich, noch länger drüber reden. Und eigentlich war das auch schon fast ein schönes Schlusswort. Aber wir sind halt hier bei unserem kurzen Podcast-Format. Ich glaube, man kann sich an ganz vielen anderen Stellen noch weiter informieren, weiterreden. Vielleicht machen wir das auch einfach nochmal, beziehungsweise ihr heute noch bei eurer Podiumsdiskussion. Aber zum Schluss wollte ich dich noch fragen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wenn du in einem Satz formulieren müsstest, wie Prävention die Versicherungsbranche in den nächsten 10 Jahren verändern wird, wie würde denn dieser Satz lauten?
Ohne Prävention und ohne Risikobewusstsein bei den Versicherern als Risikoträgern, aber auch bei unseren Kunden, wird es keine vernünftige Absicherung von Risiken geben können. Und die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist eine, bei der jeder eben seinen Job und seine Aufgabe zu machen hat. Und deswegen ist das für mich der Schlüssel, damit wir dort künftig besser sortiert und aufgestellt sind als früher. Sorry, das war jetzt mehr als ein Satz, aber es war zumindest die Klammer im Kontext. Ich hoffe, das geht noch von der Zeit.
Wir lassen es, glaube ich, gelten. Man könnte es auch als einen sehr langen Satz sehen. Es war wunderbar. Vielen Dank. Mit Dr. Martin Kreuz von der Provinzial habe ich über Prävention und Resilienz gesprochen, hier bei Versicherung 360 Insights. Und ich sage vielen herzlichen Dank, Martin, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Danke euch für die Zeit und für das Interesse.
Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch gerne in unsere längeren Podcast-Folgen rein. Da gibt es auch viele Sachen zum Thema Nachhaltigkeit. Über Resilienz haben wir auch schon gesprochen. Hören Sie also gerne rein. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen, die es so gibt, unter dem Namen Versicherung 360. Und damit sage ich vielen Dank und bis bald.